Wieso? Von RBB Kultur.
Die Polizisten bilden eine Absperrung um die Stelle, wo die Kinder die blaue Dose gefunden haben. Varun und seine Frau werden in die Mitte geführt. Auch der Bagger rollt darauf zu. Seine Räder planieren den Müll. Der lange Greifer vorn baumelt hin und her. Männer und Frauen aus dem Bastille folgen hinter dem Bagger. Polizisten schnipsen mit den Fingern, sie schnalzen mit der Zunge und befehlen ihnen umzukehren. Eine alte Frau schleudert eine Handvoll schwarzer Gemüseschalen auf einen Polizisten, dessen Hemd keine Abzeichen aufweist. Und dann bewerfen die anderen die Polizisten mit allem, was sie vom Boden aufheben können. Steinen, Felsbrocken, Plastikverpackungen, zusammengeknüllten Zeitungen, Stofffetzen, Milchtüten.
»Verräter!«
skandieren sie lautstark.
»Kindermörder! Killer!«
Ein Stein trifft das Knie des leitenden Beamten, der jetzt auf einem Bein herumhopst. Hoffentlich ist es gebrochen.
»Aufhören! Hört auf!«
ruft Quarta.
»Sie sind hier, um Ihre Arbeit zu tun. Behindert Sie nicht!«
Der Polizist hinkt auf den Jeep zu.
»Wenn ihr nicht aufhört, gehen wir und nehmen den Bagger wieder mit,«
brüllt er. Die Steinwürfe hören auf. Zwei Müllmädchen teilen sich eine matschige Karotte und kichern bei jedem Bissen. Der Lärm des Baggers treibt die Schweine auseinander. Der Flaschenbadger läuft auf und ab, beäugt sein Reich und warnt seine Kinder, vor der Polizei im Müll zu graben. Sonst landet ihr noch in der Besserungsanstalt. Wir warten und warten. Papa, Ma und ich. Das Warten nimmt kein Ende. Wir weinen abwechselnd. Erst ich, dann Ma, dann Papa.
»Meine Kinder sind die wahren Helden«,
erzählte Flaschenbadger einem Mann, der an unserem Streifengang teilgenommen hat. »Ohne sie würde dieser Verbrecher noch immer frei rumlaufen.
Ich sage das allen, weil man sie morgen schon wieder vergessen hat und die Hindu Samaj den ganzen Ruhm für sich beansprucht.«
Der Flaschenbadger hat mich zwischen Ma und Papa entdeckt, streckt seine aschgraue Hand aus und zaust mir das Haar. Ich verkrieche mich in Ma's Sari und dem bis zum Hals zugeknöpften Pullover, den sie drüber trägt.
»Mach dir keine Sorgen, Tochter«, sagt der Flaschenbadger zu Ma. »Die Polizei stellt endlich die richtigen Fragen.«
Eine Polizistin mit khakifarbenem Hemd und Hose, in einer Hand einen Schlagstock, in der anderen ihre Mütze, kommt zu Ma, um sie zu Runo Didi zu befragen.
»Ihr wolltet nicht mal eine Vermisstenanzeige aufnehmen«, beschwert sich Ma.
»Deshalb sind die Leute so wütend.«
»Ich komme aus einem Choki«, erklärt sie, »unter dem großen Polizeirevier. Wir können den Kollegen nicht vorschreiben, was sie zu tun haben.«
Die Polizistin streicht über Ma's Ellbogen. Beide sehen aus, als wäre ihr nicht wohl dabei. Eine Stunde oder mehr vergeht, ich weiß es nicht genau. Der Bagger schiebt den Müll von einer Seite auf die andere. Sie finden nichts. Ist das eine gute oder eine schlechte Nachricht? Ich kann es nicht sagen. Die Leute, die ringsum warten, deren Familien noch vollzählig sind und niemanden vermissen, unterhalten sich und führen sich auf wie Ermittler. Warum hat Varun das getan? Wann hat er es getan? Und wie hat er es getan? Für sie ist es wie ein Spiel, ein Ratespiel. Ich kann diesen Leuten nicht mehr zuhören. Auch Ma hält es nicht länger aus. Sie steht auf und läuft auf Varun zu. Ich renne hinterher. Papa auch. Runo Didi wäre viermal so schnell wie wir. Der Müll um uns gärt und blubbert. Er beißt uns in die Füße, versucht uns zu verschlucken. Zwei Kühe stolpern von uns weg. Wir erreichen die Polizeisperre.
»Ich will wissen, wo meine Tochter ist«,
schreit Ma. Die Polizistin aus dem Choki stellt sich Ma in den Weg und hebt die Hand. »Hab noch ein bisschen Geduld.« Sie lässt sie nicht durch. Hunde bellen aufgeregt. Samosa ist nicht darunter. Wahrscheinlich liegt er unter seinem Karren neben Dutarams Teestand. Varun schwankt wie ein Betrunkener. Aus einer Platzwunde über dem Auge sickert dunkles Blut. Seine Frau weint. Der Baggerarm wühlt im Müll und fördert einen schwarzen Plastiksack zutage.
»Was ist das?« ruft eine Stimme neben Ma. Anschals Papa. Ein Polizist hebt den schmutzigen Sack mit bloßen Händen auf, öffnet ihn und schüttet ihn aus. Ein Haufen Videokassetten mit alten Bollywood-Filmen fällt raus.
»Was hast du mit meiner Anschal gemacht, du Bestie?«
ruft Anschals Papa. Varuns Augen sind halb geschlossen. Er lässt das Kinn auf die Brust sinken. Ein Polizist stößt ihm den Schlagstock in die Seite. Er steht wieder stramm. Es ist später Nachmittag. Noch immer sind keine 48 Stunden vergangen. Der Flaschenbadjar weist seine Schützlinge an, Müllsäcke auf den Boden auszubreiten, damit wir uns hinsetzen können. Ich weiß, dass Runu Didi hier nicht versteckt ist. Aber Varun weiß, wo sie ist. Wenn er lange genug im Müll steht und die Steine sich in seine Haut bohren, wird ihm die Wahrheit vielleicht irgendwann über die Lippen kommen. Chandnis Eltern sind jetzt auch da. Die Leute umkreisen sie wie Geier. Unterdessen ist der Pradhan verschwunden. Ich habe nicht mitgekriegt, wie er sich aus dem Staub gemacht hat. Jetzt führt Quarta das Kommando. Seine Vasallen bringen ihm in Plastik verpacktes Essen vom Bootbazar. Paris kommt, mit ihrer Ma, und stellt sich zu mir. Ihre Ma muss vorzeitig von der Arbeit gekommen sein, um sie von der Schule abzuholen. Faiz ist nicht bei ihr. »Wir haben es gehört«, sagt Paris. Ihre Ma schluchzt. Ich rutsche auf dem schmuddelig weißen Sack ein Stück zur Seite, damit Paris auch Platz hat. Wir sitzen Schulter an Schulter, und sie nimmt meine Hand. »Wie war die Prüfung?«, frage ich. »Okay.« Ich frage nicht, ob sie auch glaubt, dass Varun ein Djinn ist. Ich weiß, was sie sagen würde. Darulalu hält sich ein Nasenloch zu und schnaubt Rotz aus. Ma und Ba Dursma sitzen mit gesenkten Köpfen und tränenfeuchten Wangen da und reden leise miteinander. Noch ein Jeep taucht auf, mit noch mehr Polizisten. Plötzlich kippt Varun um. Die Polizisten wecken ihn mit Fußtritten und einem Schwall von Spucke, die er mit seinen gefesselten Händen nicht wegwischen kann. »Nein, nein, habt Mitleid«, schreit seine Frau. Ma steht auf und wandert wie ein Geist durch den Müll. An der Sohle ihrer linken Sandale klebt eine Fischgräte. Paris Ma begleitet sie und sagt, »Runu kommt wieder, ich weiß es.« Aber sie weint, während sie das sagt. »Ich wünschte, meine Ma würde endlich damit aufhören«, sagt Paris. Die Luft wird kühler. Der Smog leckt uns mit seiner eklig grauen Zunge ab und wir reiben uns die geröteten Augen. Was verbirgt die Polizei hinter ihrer Sperre? Haben sie Leichen gefunden? Steckt Runu Didi in einem Plastiksack? Ich darf nicht daran denken. Ich werde nicht daran denken. Der Bagger brummt, er piepst und dröhnt, fährt vor und rückwärts, wirbelt Erde auf, faucht und schnaubt. »Wird bald dunkel, ha«, sagt Darulalu. Um diese Zeit geht er meistens in den Daruladen, um seine abendliche Dosis zu tanken. »Geh, wenn du willst«, sagt Bardusma. Sie klingt genauso angewidert, wie ich mich fühle. Dann kommen Faiz und sein Bruder Wajid bei. Sie sagen, sie hätten von den Bewohnern des Bastille und den Ladenbesitzern in Bootbazar gehört, was hier los ist. »Musst du nicht arbeiten?«, frage ich Faiz. Ich weiß, dass er am Abend die Regale im Kirana-Laden auffüllt, nachdem er tagsüber Rosen verkauft hat. »Heute nicht.« Er setzt sich auf den äußersten Rand des Sacks, hauptsächlich aber auf den mit Müll bedeckten Boden. Seine Hände sind voller Kratzer von den Dornen. Die Stimme klingt heiser, bestimmt von den Abgasen, die er auf der Schnellstraße einatmet. »Seid ihr schon im Polizeirevier gewesen?«, fragt Paris Wajid Bai. »Sie können Tariq Bai nicht im Gefängnis behalten, jetzt, wo sie den Kerl auf frischer Tat ertappt haben.« Sie zeigt auf die Polizeisperre. »Sie sagen, es wird wohl noch eine Weile dauern, aber sie werden Tariq Bai freilassen, ganz bestimmt.« Wajid Bai sieht aufgeregt aus, obwohl er sich Mühe gibt, normal zu wirken. Ein scharfer Stein steckt mir am Hals. Der Pradhan kehrt zur Müllkippe zurück. Er spricht mit der Polizei, klatscht in die Hände, um uns darauf aufmerksam zu machen, dass er gleich eine Rede halten wird.
»Man wird
Varun und seine Frau jetzt zum Polizeirevier bringen«, verkündet er. »Sie weigern sich auszusagen, und bislang hat die Polizei im Müll nichts gefunden. Kann man nicht ein paar Scheinwerfer mit Batterie besorgen, um über Nacht weiterzusuchen?« fragt Chandnis Papa. »Morgen kommen sie wieder«, erklärte Pradhan. »Ihr habt ja gesehen, wie unermüdlich sich Ishwar, mein Sohn, heute für euch eingesetzt hat. Auch ich habe getan, was ich konnte. Erinnert ihr euch an die Puja, die ich organisiert habe? Allmählich werden unsere Gebete doch noch erhört.« »Aber was ist mit unseren Kindern?« ruft der Abu von Kabir und Khadifa. »Meine Frau steht kurz vor der Entbindung. Diese Anspannung ist Gift für sie.« »Und was ist mit Runu?« fragt Papa. »Die Polizei muss gewisse Formalitäten erledigen, um Ermittlungen gegen Varun und seine Frau einleiten zu können«, erklärte Pradhan. »Vorschriften müssen eingehalten werden. Lasst sie ihre Arbeit machen.« »Wenn sie ihre Arbeit gemacht hätten, wären wir jetzt nicht hier«, widerspricht ein Mann. »Bringen wir die Polizei nicht gegen uns auf«, sagt der Pradhan. »Ich werde persönlich mit zum Polizeirevier gehen und mich davon überzeugen, dass alles seine Richtigkeit hat.«
»Dutaram hat doch gesagt, dass der Ringer in einem Hi-Fi-Gebäude arbeitet. Kannst du dich noch an den Namen erinnern?« fragt Faiz. »Golden Gate.« »Vielleicht hat er Runu Didi da eingesperrt«, sagt Faiz. »Das hätte seine Haifa-Madam nicht zugelassen«, sage ich. »Aber dann fallen mir die schlimmen Haifa-Madams ein, die ich in Police Patrol gesehen habe. Wie konnte ich so dämlich sein und was so Wichtiges vergessen? Vielleicht verliere ich allmählich den Verstand. Ich kann keinen klaren Gedanken mehr fassen.« Ich erzähle Ma und Papa von der Wohnung in einem Haifa-Gebäude. Faiz meint, die Wohnungen dort stehen manchmal jahrelang leer, weil die Besitzer im Ausland leben oder im Stadtzentrum und nur hin und wieder zu Besuch kommen. Ma sagt, das stimmt. Papa erzählt es dem Pradhan und Quarta, die gerade aufbrechen wollen. »Wir sollten hingehen«, sagt Papa. »Wir können nicht warten«, sagt Ma. »Meine Tochter könnte dort sein.«
»In den Gebäuden wohnen nur hochgestellte Persönlichkeiten«, sagt der Pradhan gereizt. »Die wissen nicht mal, dass es dieses Bastille gibt. Da bin ich sicher. Es ist nicht ihre Schuld, dass ihr Hausbursche verhaftet worden ist.«
»Sie können doch bestimmt die Polizei darum bitten«, sagt Papa.
»Golden Gate ist keine Teebude, in die man einfach so reinspazieren kann, wenn es einem passt«, sagt der Pradhan.
Die Polizisten stoßen Varun und seine Frau in den hinteren Teil des Mannschaftswagens. Die Leute beschimpfen ihn, nennen ihn Schwesternficker oder Drecksau. Als die Polizeiautos und der Bagger wegfahren, sagt der Bügelwalla, »Sie haben uns nicht ein Wort über unsere Kinder gesagt.«
»Ich gehe sofort zum Polizeirevier«, sagt der Pradhan. »Ich sage Ihnen das mit dem Golden Gate und rufe euch an.«
Quarta weist einen seiner Vasallen an, unsere Handynummern zu notieren. Dann verschwinden sie. Jetzt sind fast 48 Stunden vergangen und wir wissen noch immer nicht, wo Runu Didi steckt. Die Müllkippe ist nun ein Meer von zischelndem Schwarz, außer da, wo Holzkohlefeuer orangerot glimmen. Paris zieht mich an der Hand.
»Wir brauchen Antworten«, sagt der Abu von Kabir und Khadifa. »Die Bewohner von Golden Gate müssen uns reinlassen.«
»Zeigen wir ihnen, wozu wir imstande sind«, ruft Anshas Papa und schlägt sich auf die Brust.
»Auf geht's«, sagt Darulalu,
steuert aber in Richtung Müllkippe. Bahadurs Ma läuft hinterher und holt ihn zurück. Dann setzt sich unser langer Zug in Bewegung, vorbei am Flaschenbadja, der sich jetzt auf dem Chapai-Thron vor seinem Haus zurücklehnt.
»Seid vorsichtig«, ruft er uns hinterher.
Fremde schließen sich unserer Prozession an. Vielleicht lockt unser wütender Marsch sie an. Wahrscheinlich war ihr Tag gewöhnlich und langweilig, so wie meine früher. Und jetzt brennen sie auf Streit, damit sie was haben, von dem sie morgen am Teestand erzählen können. Hinter der Müllkippe tauchen die ersten Hi-Fi-Gebäude auf.
Hier sind die Straßen breiter und ebener, asphaltiert und von Nîmes- und Amalta-Bäumen gesäumt. Paris und Vais bleiben dicht an meiner Seite. Ich will nicht, dass sie meine Traurigkeit sehen, bin aber auch froh, dass sie bei mir sind. Ein Rudel Straßenköter verfolgt kläffend ein paar andere Hunde über die dunkle Straße. Samosa würde nie jemand so anschnauzen. Wir kommen zu einer abschüssigen Seitenstraße, die zum Golden Gate-Komplex führt. Straßenlaternen und eingezäunte Pflanzen schmücken sie, auf beiden Seiten. Das Gebäude ist ein Gemisch von Cremefarben und Gelb. Gold fehlt. Ich stelle mir vor, wie Runo Didi sich die Nase am Fenster einer dieser Wohnungen plattdrückt und ihr Atem einen beschlagenen Kreis auf das Glas zeichnet. Papa und die anderen Männer aus dem Bastille sprechen mit den Wachleuten, die in zwei Häuschen am Ein- und Ausgang sitzen. Die Überwachungskameras mit ihren spitzen Nasen beschnüffeln uns. Haifa-Leute passieren die Schlagbäume in ihren schicken Autos und Jeeps. Spezielle Golden Gate-Aufkleber auf den Frontscheiben verraten den Wachleuten, dass sie passieren dürfen. »Wie soll jemand Bahadur, Anschal und Runo Didi hier reingeschmuggelt haben?«, fragt Paris. »Sie müssen doch Krach gemacht haben.« »Wenn Varun ein Auto hatte, könnte er sie da drin versteckt haben. Sie gucken nicht, was auf den Rücksitzen ist,« erklärt Faiz und zeigt auf die Wachleute. »Wenn du hier wohnst, kennen sie dein Gesicht und winken dich durch. Aber woher soll Varun ein Auto haben?« »Unmöglich. Er hat bloß ein Fahrrad. Heißt das, dass Runo Didi doch nicht hier ist?« Papa und die anderen sprechen noch immer mit den Wachleuten. Stimmen und Arme erheben sich in die Luft. Einer der Wachleute sagt, »Dieses Tamascha dauert schon viel zu lange. Wir rufen jetzt die Polizei.« »Nur zu«, sagt Anschars Papa. »Glaubt ihr, das würde uns was ausmachen?« Beim Aufheulen einer Sirene drehen wir uns um. Heute ist die Polizei ausnahmsweise überall. Zwischen all den Menschen ist gerade so viel Platz, dass ich die Schuhe des Polizisten erkennen kann, der jetzt die Straße entlang kommt. Sie sind braun, nicht schwarz wie die der anderen. Es muss ein Inspektor sein. Vom Balkon im ersten Stock aus filmt uns ein Mann mit seinem Handy. Der Polizeiinspektor spricht mit den Wachleuten. Dann dreht er sich zu uns um und erklärt, er hätte die Besitzerin der Wohnung angerufen, bei der Varun arbeitet. »Sie ist im Moment nicht hier. Trotzdem werden wir alles durchsuchen. Das versichere ich euch. Aber bitte denkt daran, dass hier nur wichtige Persönlichkeiten wohnen, und macht so wenig Lärm wie möglich.« Wir warten. Wieder einmal. Paris erfährt von jemandem, dass Penthouse-Wohnungen immer die im obersten Stock sind. »Beschütze meine Tochter«, höre ich Ma neben mir beten. Sie wiederholt es 9-mal, wie alle Gebete heute. Ich sehe auf und male mir aus, wie Runo Didi das Fenster zu einem Balkon im obersten Stockwerk aufreißt und rausspringt, und wir alle hinlaufen, um sie aufzufangen, bevor sie mit dem Kopf aufs Pflaster schlägt. Dann trifft ein weiteres Polizeiauto ein. Die Polizisten schlendern müßig hin und her, wie bei einem Spaziergang im Park. Paris hält einen an und fragt, »Was ist mit diesem Varun und seiner Frau passiert?« »Sie sitzen im Gefängnis«, antwortet der Polizist. »Sie werden nie wieder den Himmel zu Gesicht bekommen.« »Wer will den schon sehen?« sagt einer seiner Kollegen und lacht. »Der ist doch voller Gift. Im Knast sind sie besser dran. Da müssen sie die miese Luft nicht einatmen.« Die Menge am Golden Gate wird immer größer. Keine Ahnung, woher all die Leute kommen, ob sie aus unserem Bastille sind oder von woanders her. Die Wachleute lassen ein silbernes Auto durch, das so groß ist wie ein Jeep, aber direkt hinter dem Tor anhält. Paris, Faiz und ich bahnen uns einen Weg zum Schlagbaum, um zu sehen, was da los ist. Ma, Parisma und Wajid Bai kommen mit. Eine Frau in einem weiß-goldenen Salwar-Kamis mit seidigem schwarzen Haar, das ihr lose auf die Schultern fällt, und Sandalen mit bleistifthohen Absätzen, steigt aus. In der linken Hand hält sie eine schwarze Handtasche und in der rechten ein Handy. Man lässt den Inspektor rein, damit er mit ihr spricht. Ich kann das Gesicht der Frau nicht richtig sehen. Sie zeigt mit der Hand auf uns, die Bewohner des Bastille, und telefoniert pausenlos auf ihrem Handy. Es wird immer dunkler. Der Inspektor beendet sein Gespräch mit der Frau und kommt zu uns raus. Ihr Jeep verschwindet hinter den Mauern. Ein Wachmann bietet dem Inspektor einen Plastikstuhl an, und der Inspektor klettert drauf, als wäre es ein Podium. Mehrere Polizisten halten den Stuhl an den Armlehnen und der Rücklehne fest. »Madame ist erschüttert und schockiert von der Tragödie, die sich in eurem Bastille abgespielt hat«, ruft der Inspektor. »Sie ist eine bedeutende Persönlichkeit aus dem Bekanntenkreis unseres Polizeipräsidenten.« Der Inspektor berührt mit gespreizten Daumen und Zeigefinger die aufwärts gezwirbelten Spitzen seines dichten Schnurrbarts. Der Stuhl wackelt, die Polizisten packen ihn fester. »Eine aufrechte Bürgerin wie diese kann nichts mit dem Verschwinden eurer Kinder zu tun haben. Trotzdem hat sie aus Gefälligkeit mir gegenüber eingewilligt, mich durch ihre Wohnung zu führen. Sie hat sie vor kurzem als Investition gekauft. Madame hält sich nicht oft hier auf, weil sie mehrere Wohnungen besitzt. Ihr Fehler bestand allein darin, den Verbrecher eingestellt zu haben. Ihr müsst wissen, dass seine Familie seit 3 Generationen für ihre Familie arbeitet. Sie stammen aus derselben Gegend. Als Madame nach einem Hausburschen suchte, der sich um ihre Wohnung kümmern sollte, schlug jemand diesen Mann vor. Ihn einzustellen war ein Fehler, den sie zutiefst bedauert. Nun, Madame ist so freundlich, mich auch ohne Durchsuchungsbefehle in ihre Wohnung zu lassen. Wir werden alles eingehend durchsuchen. Dazu brauchen wir eure Unterstützung. Wenn wir etwas finden, lassen wir es euch sofort wissen.« Die viel zu lange Rede macht alle nervös. Ein Raunen geht durch die Menge, dreht sich im Kreis, gewinnt an Fahrt und verwandelt sich in Geschrei. »Nein!« schreit jemand und hebt die Faust. »Wir müssen mit eigenen Augen sehen, ob das Monster meine Tochter da drin gefangen hält«, sagt Papa. Er steht neben dem Häuschen des Wachmanns am Tor. Anschals Papa, der Bügelwalla, Daru Lalu und Kabirs und Kadifas Abu pflichten ihm bei. Genauso lautstark wie Papa verlangen sie, dass man sie in die Wohnung lässt. Die Polizisten helfen dem Inspektor vom Stuhl. Er telefoniert. Dann verkündet er, dass Madame überaus freundlich und großzügig ist, aber unmöglich zulassen kann, dass ein Mob durch ihre 5 oder 10 Millionen teure Wohnung zieht. »Lasst uns unsere Arbeit erledigen«, sagt er. »Bitte wartet hier.« »Wie viele Nullen sind in 100 Millionen?« fragt Faiz Paris, als der Inspektor durch das Tor geht und die Wohnanlage betritt. 8, antwortet sie. Sie muss nicht mal die Finger zu Hilfe nehmen. Die Schürfwunde an meiner Hand brennt. Ich gehe ein Stück zurück. Tränen laufen mir über die Wangen. Ich fühle mich einsam. Selbst Bahadurs Bruder und Schwester haben einander. »Wie erwartet war Madames Wohnung leer«, erklärt der Inspektor, als er zurückkehrt. »Wo ist meine Runu?« schreit Ma. »Wo ist Chandni?« fragt Chandnis Ma. Andere nehmen ihre und unsere Worte auf und schleudern sie dem Inspektor entgegen. »Chandni, Runu, Anchal, Omvir, Bahadur, Kabir, Kadifa, wo sind sie? Wo sind sie?« »Hier nicht«, ruft der Inspektor. »Ich schlage vor, dass ihr jetzt nach Hause geht, sonst sehen wir uns gezwungen, hart durchzugreifen.« »Sie haben überhaupt nichts für uns getan«, schreit Omvirs Bügelwaller-Papa. »Sie haben nicht nach unseren Kindern gesucht.« »Es wäre nie so weit gekommen, wenn sie auf uns gehört hätten«, sagt Anschals Papa. »Gehört hätten«, wiederholt Darulalu. Ich höre was splittern. Ein Stein hat den Scheinwerfer des Polizeijeeps getroffen. Wer hat ihn geworfen? Ein Ast fliegt durch die Luft. Ich folge ihm mit den Augen und sehe, wie er dem Inspektor die Khaki-Mütze vom Kopf schlägt. Die Leute schleudern jetzt alles, was ihnen in die Finger fällt, auf die Polizisten und Wachleute und auf die Balkone der Wohnungen. Ein Stein trifft einen Wachmann an der Stirn. Das Blut strömt wie aus einem Hahn. Die anderen Wachleute blähen ihre Backen auf und blasen in die Pfeifen, die sie um den Hals hängen haben. Es folgt ein großes Geschiebe, Gedränge und Gerempel. Paris, Faiz und ich werden zermalmt wie Körner in einem Mörser. Mars Hand schließt sich um meine Finger. Papa kann ich nicht mehr sehen. Die Leute treten die Zäune um die Pflanzen ein, brechen Äste von den Bäumen und schwingen sie wie Speere. Dann gehen sie auf die Wachleute zu. Die Polizisten ihrerseits erheben ihre Schlagstöcke. Wir drängeln uns an ihnen vorbei. Wir sind so viele, dass sie uns nicht aufhalten können. Wir springen über die Absperrungen, dringen in die Wachhäuschen ein und öffnen die Tore. Dann laufen wir in das Gebäude. Ma, Paris Ma, Paris, Faiz, Majid Bai und ich. Ich habe keine Ahnung, was wir tun werden.
Runu muss hier sein, sagt Ma.
Wir legen euer Hochhaus in Schutt und Asche,
brüllt jemand. Ich höre Sirenen, Schreie, Knüppel, die auf Fleisch einschlagen, Beifall, Menschen, die schreien und ihre Schals, Mützen oder Atemmasken auf blutende Köpfe, Arme und Beine pressen. Unmengen von Haifa-Leuten kommen raus auf ihre Balkone und fotografieren uns mit ihren Handys. Hinter den Glastüren zur Eingangshalle des Golden Gate sehe ich eine Gruppe von Frauen aus dem Bastille, die wohl in dem Gebäude arbeiten. An der Decke hängt eine goldene Lampe. Rechts und links davon drehen sich zwei weiß-goldene Ventilatoren. Der Fußboden ist weiß und glänzt, wie ein Spiegel. In den Ecken erheben sich hohe Pflanzen in weißen Töpfen. Ihre Blätter sind so saftig grün und dicht, wie ich es noch nie gesehen habe. Nicht mal an den Bäumen von Nana Nanis oder Dada Dadis Dörfern.
Gita, Radha, ruft Ma. Mira, brüllt Chandnis Ma.
Die Frauen aus dem Bastille, die im Golden Gate arbeiten, öffnen die makellos sauberen Glastüren und reden alle gleichzeitig auf uns ein. In den letzten Monaten sind seltsame Dinge in der Penthouse-Wohnung passiert. Seit diese Madame die Wohnung gekauft hat, vor 6 oder 7 Monaten. Ein Wachmann hat erzählt, dass oft noch spät nachts Lieferungen dort abgegeben werden, lange nach Mitternacht. Varun hat gesagt, es wären neue Möbel. Die Besitzerin hätte neue Regale einbauen lassen und eine neue Küchenzeile. Wer soll überprüfen, ob das stimmt oder nicht? Die Wachleute tratschen ständig über sie. Sie sagen, sie nimmt jede Nacht einen anderen mit in ihre Wohnung. Aber wer weiß? Man kann ihre Gesichter nur schwer erkennen, selbst auf den Überwachungskameras. Sie sitzen auf dem Rücksitz, wenn sie mit dem SUV die Schranke passiert.